Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast die Fülle des Lebens. Du hast den Tod überwunden, vor dem wir immer noch dieses Grauen haben. Und du kannst uns heute die ganze erfüllte Freude schenken, die nur von dir kommt. Herr, wir bitten dich, gib du uns heute einen echten und lebendigen Trost aus deinem Wort. Wir sind bedrückt von all dem, was zurückliegt, von dem Versäumten unseres Lebens, von der Schuld, auch von all dem, was in der zurückliegenden Woche nicht recht war, was vor dir Sünde war. Herr, nimm du es weg, dass wir ganz neu in deinem Dienst und in deiner Führung stehen können und du unser Leben füllen kannst mit deinen Gaben. Und dann lass uns erkennen, wie du uns Aufträge gibst in unserem Leben, auch mit unserer Kraft, auch in den Tagen des Alters, alle, die müde und belastet sind. Lass du uns erkennen, wie du uns Aufträge gibst und wie wir wichtig werden für dich und dein Reich. Herr, wir danken dir, dass du nach deiner Verheißung jetzt unter uns bist und uns dein Leben schenkst. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, du erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Wir hören noch einmal den Chor. Unsere Schriftlesung steht 1. Korinther 15. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam war zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam, der letzte Mensch zum Geist, der da lebendig macht. Also auf Jesus bezogen, den zweiten Adam, den zweiten Menschentyp. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von Erde und irdisch. Der andere Mensch ist vom Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Jesus, meine Zuversicht, 330, die Verse 1 bis 3. Viel von der Ewigkeitshoffnung. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir heute schon am Volkstrauertag ein solches großes Wort der Hoffnung haben. 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Denn wir wissen, muss noch ergänzen. Vorher hat Paulus in diesem 4. Kapitel von diesem schmerzlichen Prozess gesprochen, wie unser Leben heute noch nicht sichtbar die neue Herrlichkeit trägt, die uns Jesus geben wird. Sondern heute werden wir ausgezogen, der äußere Mensch verdirbt, es wird abgebaut, unser Leben hat den Charakter eines Gerüstes. Es ist bei uns so, dass der große Schatz in ganz unpassenden, irdenen Gefäßen eingepackt ist. Wir tragen in unserem Leben im Glauben den gegenwärtigen Herrn Jesus und sind doch äußerlich so zerbrechliche Figuren. Und uns sagt er aber, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber wollen, nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn getrost alle Zeit und wissen, solange wir im Leibe wohnen, wallen wir ferne vom Herrn. Und Paulus ist hier schwer geworden, diesen Satz zu schreiben, dass er trotzdem getrost sei. Das dauernde Empfinden, wir sind eben doch nicht in dieser ewigen Heimat heute. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum befleißigen wir uns auch. Wir sind daheim oder wallen, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Herr, gib du uns diese große Hoffnung auf dein neues Reich. Amen. Liebe Gemeinde, man kann das in unseren Tagen immer wieder sehen, wie ein Haus abgebrochen wird. Mich schmerzt das ein wenig, wenn dann dieser große Ramburg und die Bauarbeiter drangehen, das Dach oben wegreißen, eine Seite ist schon zusammengebrochen und dann sieht man plötzlich die Wohnung so frei und ungeschützt daliegen, die gemütliche Ofenecke mit der netten Tapete, aber jetzt ist alles unwirtlich und wüst, schon zerrissen und staubig und gleich kracht da nochmal so ein Balken hinein, der noch alles zusammenbricht und zusammenwirft. Es war einmal ein gemütliches Heim, aber jetzt wird's zerbrochen, jetzt wird's umgestürzt, jetzt wird's abgebrochen. Dasselbe wiederholt sich ja täglich. Nur sind es nicht Häuser, die abgebrochen werden, sondern Menschen. Und wenn man das mit ansehen muss, und wenn man das sogar an sich selber mit ansehen muss, dann ist das ein schmerzlicher Vorgang. Wenn man sieht, wie ein kräftiger Mensch immer mehr zerfällt, wie er abbaut, wie all das, was so groß war, zurückgeht, weniger wird, immer weniger. Und man kann diesen schweren Prozess des Sterbens, des langsamen Sterbens nicht aufhalten. Ich habe mich gefragt, ob wir so selbstverständlich heute über Sterben reden dürfen. Die meisten Menschen halten das gar nicht aus, dass man darüber redet. Vielleicht bleiben sie auch weg, weil sie denken, die reden manchmal von diesem Thema. Und das ist ein unerträgliches Thema. Das will man nicht hören. Viel lieber redet man dann von der großen Arbeitsfülle. Man drängt sich in die Aufgaben hinein. Und das ist doch alles nur Flucht vor dem langsamen Prozess des Abbauens und des Sterbens, der mitten in unserer Lebenskraft, lange, lange bevor wir wirklich sterben, schon anfängt. Und doch können wir heute das zum Mittelpunkt unserer Predigt machen, weil wir als Christen eine lebendige Hoffnung haben, weit hinaus über das Sterben. Und wir reden ja gar nicht über Sterben. Nein, das ist gar nicht unser Thema. Wir reden von der Hoffnung, von dem, was bleibt auch im Sterben, von dem, was der Tod nicht auslöschen und zerstören kann. Da geht unser Blick viel weiter hinaus als nur über diesen schmerzlichen Vorgang des Zerbrechens und des Abbauens und des Zerstörens. Wir wollen ja gerade das Bleibende haben. Wir wollen ja gerade einen Grund unter den Füßen haben. Wir wollen eine Hoffnung haben. Die brauchen wir. Es ist sehr schwer, wenn gestorben wird und wo der Tod einkehrt, da wird erst deutlich, dass man oft gar keine Hoffnung hat. Und da wird oft deutlich, dass unser Glauben auch nur ein Spruch war, ein Traum, irgendwie ein Wünschen. Und da wird das so wichtig jetzt für uns, ob mein Glaubensleben wirklich dort verwurzelt ist, wo ich wie Paulus sagen kann, ich weiß, wir wissen, wir sind getrost, wir hoffen. Feste und gewisse Überzeugung, auch im Tod, auch dem Grab gegenüber, auch meinem eigenen Sarg gegenüber. Ich möchte drei Dinge hier an diesem Abschnitt deutlich machen. Das erste, was der Tod nicht zerbrechen kann. Was kann der Tod nicht zerbrechen? Der Tod zerbricht doch alles. Der Tod hat Macht, von Gott verliehen, alles zu zerstören. Wir kennen kein Stück unserer Welt, das der Tod nicht zerbrechen kann. In der Natur draußen zerstört er alles. Selbst die Dinge, die uns so fest erscheinen, was ist in 200 Jahren aus diesem Holz geworden, es verfällt. Alles vergeht, alles ist davon angesteckt. Menschen, Ideen, Bewegungen, alles veraltet. Und auch das, was wir heute arbeiten, das ist ja von der Vergänglichkeit schon so gezeichnet. Das macht uns auch so unruhig. Was bleibt eigentlich von unserem Leben? Wir wollen ja auch etwas Bleibendes hinterlassen. Was kann der Tod nicht zerbrechen? Man tröstet sich oft am Grab und sagt, er wird bei uns unvergessen bleiben, der Verstorbene. Aber manchmal muss man ein bisschen mit dem Auge dabei zwinkern und denken, warum auch so viel geflunkert wird. Die anderen sind ja manchmal auch ganz froh, dass wieder einer Platz gemacht hat. Es wird ja auch so viel Unehrliches geredet und es gibt ein Wort in unserem Volk, das heißt so verlogen wie eine Leichenrede, weil man da so oft unehrlich ist und weil eben das alles doch vergeht und weil das alles eben nicht bleibend ist, was man da sagt. Der Tod hat Macht, selbst über Liebeserinnerungen, und dann wird einer eben doch vergessen. Der Tod hat uns ganz in seiner Hand und da kann man nicht heraus und kann keiner sagen, ich gehe dran vorüber. Im Psalm 73 wird erzählt, wie der Asaf fast verzweifelt wäre an der Ungerechtigkeit der Welt. Er hat gesehen, wie es den gottlosesten Leuten prima geht. Die haben immer Glück und da funktioniert alles und die sind reich und leben in Saus und Braus und dann sagt er zu Gott, ich habe eigentlich das Ganze nicht durchschaut, bis ich auf ihr Ende merkte. Und da habe ich gemerkt, im Tod werden alle gleich gemacht. Im Tod hört auch das Glück des Gottlosen und des Reichen auf. Das hat ihn getröstet. Aber eine erschütternde Tatsache, im Tod werden wir alle gleich gemacht. Und keiner kann aus dem Tod heraus und keiner kann sich davor schützen. Und keiner kann zurück. Wir können den Tod um kurze Zeit verdrängen und wir empfinden das schon als Sieg, wenn die Medizin um einige Jahre oder gar nur um Wochen Leben verlängert. Aber wir können den Tod nicht abschaffen. Wir haben kein Mittel gegen den Tod. Und darum ist das so eine aufregende Botschaft, dass aus diesem Heer der Toten Jesus herausgetreten ist und den Tod überwunden und besiegt hat. Es ist nicht wahr, dass der Tod alles in seiner Hand hat. An einer Stelle ist er wehrlos, nämlich Jesus Christus gegenüber. Da hat er alle seine Macht verloren. Dort liegt er zerbrochen, gebeugt und schwach da. Dort kann er nichts mehr. Dort ist er am Ende. An einer Stelle nur. Jesus Christus gegenüber. Und jetzt entscheidet sich's für unseren Glauben, ob wir in unserer Todesstunde ja heute schon unter dem Schutz dieses mächtigen Siegers Jesus Christus stehen. Alles andere kann uns in der Todesstunde nicht schützen. Meine Frömmigkeit schützt mich nicht. Mich schützt nicht meine Kirchenzugehörigkeit, mich schützt nicht mein Wissen. Alles schützt mich nicht in dieser Todesstunde. Es kommt darauf an, ob Jesus mich in seiner Hand hält, der Sieger, dass er mich vor dieser gräulichen Todesmacht bewahren kann, die mich zerbrechen will, ob ich von ihm behütet und beschützt bin. Ich möchte Ihnen das nur als eine Frage an Sie weitergeben, die nur Sie beantworten können. Bin ich geborgen bei Jesus? Ist er mein Herr? Gott bewahre Sie vor der Begegnung mit dem Tod, bevor Sie das wissen. Ich will nicht in die Hände des Todes fallen, ohne dass Jesu Hand mich behütet und beschützt. Ich kann die Frage nur persönlich beantworten. Für mich, wer hält mich? Und ich kann die Frage dauernd vor mir herschieben. Sie hilft mir nicht. Da kann eine Mutter nicht ihr Kind begleiten und ein Kind nicht seine Mutter. Die Frage muss jeder beantworten, in der Todesstunde. Wir können so lang machen, als ob die Glaubensfrage nicht ein persönliches Problem von mir sei, als ob ich mitschwimmen kann in der Tradition und in der Frömmigkeit meiner Mitmenschen. Es kommt die Stunde, da kommt alles nur darauf an, ob er mich hält, ob er mich behütet, ob er mein Herr ist. Und ob ich von ihm erlöst werde oder nicht. Er hat nur von den Seinen gesprochen, die er erlöst aus der Macht des Todes. Und es ist meine Entscheidung, Ihre Entscheidung, ob Sie mitschwimmen in dem großen Heer der Namenlosen, doch Milliarden Menschen, die im Tod dahinsinken, oder ob Sie sich von Jesus Christus herausrufen lassen aus der Vergänglichkeit und sagen, ich will sein Kind sein. Ich will seine Hand fassen, ich will ihm gehören. Diese Hoffnung hält auch im Tod durch. Und diese Hoffnung kann allein uns retten, weil er diesem Tod die Macht genommen hat und das Leben ans Licht gebracht hat. Wenn Paulus hier von der großen Hoffnung im Sterben redet, dann gründet er dies auf seine persönliche Glaubensgemeinschaft mit Jesus, der ihn herausreißt und der seine Zuversicht und seine Hoffnung ist. Auf ihn setzt er sein Vertrauen und dann kann er unbesorgt, ohne Angst von seinem Sterben reden. Denn das ist ja gar nicht das dunkle Tor, auf das er zugeht. Nein, da wird's hell, da wird's ganz hell am Ende seines Lebens. Dort kommt die Freude. Dort wird er Jesus gegenüberstehen. Dort geht es zur Vollendung seines Lebens, zum neuen Leben. Das war das Erste, was der Tod zerbrechen kann. Er kann alles zerbrechen, nur das eine nicht. Jesu Macht. Das Zweite, was der Tod zerbrechen darf. Wir haben gehört, was der Tod zerbrechen darf. Nicht zerbrechen kann, war das Erste. Und nun, was der Tod zerbrechen darf. Vor 200 Jahren lebte in einem Dorf bei Heidenheim der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller. Er war ja auch sehr von der Krankheit gezeichnet. Und er hat uns schöne Lieder gegeben. Jesus Christus herrscht als König. Aber auch andere Lieder, die besonders durch ihre naturverbundene oder lebensnahe Sprache auffallen. Da haben manche sich sogar dran gestoßen, dass man so natürlich und irdisch reden kann. Deshalb sind eine ganze Reihe Lieder, die bekannt sind, auch sicher nicht im Gesangbuch drin. Mir ist ein Lied von Philipp Friedrich Hiller ganz wichtig geworden. Da spricht er davon, wie der Tod uns zerbrechen darf. Und da sagt der Tod, mein Hütlein, nach diesem Abschnitt gedichtet, kannst du brechen, das ein Werk von Erde ist. Aber du hast nichts zu rächen, meine Sünden sind gebüßt, ja gebüßt, doch nicht von mir, nein, mein Mittler starb dafür. Und dann sagt er, dies ist meiner Seelen Anker, dies der hält meinen Glauben fest, wenn mein Leib
Schon als ein Kranker sich der Fäulnis überlässt. Jesus lebt, so lebe auch ich, und mein Herr verklärt mich. Schon heute in der Krankheitsnot, die ich durchmachen muss, spüre ich doch schon, wie so viel an mir, wie er sagt, verfault, wie das schon zergeht, was eigentlich gute Schöpfung Gottes war. Und das ist schon der Vorgeschmack des Sterbens, und das darf sein. Das sagen Christen ja dazu. Der Paulus hat zu einem unerschrockenen Ja zu seiner Krankheit gefunden. Wir stehen ja immer dagegen und sagen, Herr, du musst helfen, du musst das wegnehmen, du musst das jetzt von meinem Körper nehmen. Und wir wissen, wie lange Paulus in seiner Krankheitsnot gerungen hat, bis er durchgefunden hat, oder da durchgesehen hat und gemerkt hat, der Herr will mir diese Krankheit nicht wegnehmen. Er lässt sie, und gerade in diesem langsamen Abnehmen darf ich umso mehr von der Nähe Gottes erfahren. Die Hütte wird zerbrochen, das ist ein langsamer Prozess und das zieht sich über viele Jahre hin. Und wenn der abgebrochen wird, ja, das ist ja furchtbar, was bleibt denn dann? Wenn das Sichtbare zerbrochen wird, dann bleibt umso mehr das, was wir im Glauben fassen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wollten viel lieber jetzt schon mit dem Sieg Jesu überkleidet werden. Wir wollten jetzt alle viel lieber schon den neuen Leib der Ewigkeit tragen. Das sichtbare Strahlen unseres Glaubens auch über unserem Körperlichen haben, die Rettung aus allen Krankheiten, und es gibt ja immer wieder solche Heilungsapostel, die uns so groß imponieren, die uns sagen, alle Krankheit wird weggenommen. Wir denken manchmal, ist es nicht Glaubensstärke? Und Paulus sagt, wirkliche Glaubensstärke und Glaubensgröße zeigt sich darin, dass man Ja sagen kann zu den schweren Lasten unseres Lebens. Und wenn man sich darunter beugt und sagt, das nehme ich aus der Hand meines liebenden Herrn, der mir Stück um Stück abstreift, immer mehr. Und dann am Ende stehen wir fast nackt da, sagt Paulus. Wir wollten ja gar nicht bloß vor Gott stehen, aber dann kommt das Ärmliche, Schwächliche unserer irdischen Existenz so richtig zum Vorschein. Wir sehen das ja auch in unserer Nähe, wo manche Liebe mit Menschen im Alter so Stück um Stück weggenommen kriegen, bis sie ganz auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen sind. Und dann sagen die immer, ich wollte das nicht, angewiesen sein auf die Hilfe anderer. Ja, das wollen wir nicht in unserem Stolz. Und dann kommt das ganze Jämmerliche unserer irdischen Existenz zum Vorschein. Dass unsere jungen Leute auch an diese Krankenbetten mal hintreten, damit sie mehr vom Leben wissen, damit sie aufgeklärt sind, was menschliche Existenz heißt. Darum lässt das Gott geschehen. Und wenn so viele sagen, ich will einen plötzlichen Tod haben, ich will in der Fülle meiner Arbeit sterben, ja, das will jeder, das wollte der Apostel Paulus auch. Das ist auch was Schönes, heute mittendrin aus der Fülle der Arbeit in die Ewigkeit hinübergehen. Heinrich Giesen, der bekannte Leiter der Stadtmission in Berlin, der hat es immer so schön gesagt. Er hat gesagt, ich bin ein Senkrechtstarter, ein Herzinfarktmensch, weil er schon einen hatte. Er sagt, bei mir ist Sterben kein Problem, bei mir geht's in Sekunden schnell in die Ewigkeit. Das ist das Schönste, was man haben kann, weil dieser Prozess des Absterbens so schwer ist. Und trotzdem hat Gott seine Wege mit uns. Und hier spricht er davon, dass wir uns schon mitten im Leben daran gewöhnen müssen, wie wird das, wenn man auf einmal nicht mehr das alte Programm durchschafft, wenn man langsam tun muss, wie man merkt, das Gedächtnis nachlässt, wie man so und so viele körperliche Gebrechen aus der Hand dieses Herrn nehmen muss und Ja dazu sagen. Und dann sagt Paulus, ich kann das alles nehmen. Und gerade auch in dem Kapitel davor sagt er, das ist sogar leicht. Denn das, was ich im Glauben bekomme, ist viel, viel größer. Und der innere Mensch, der jetzt wächst im Glauben, der wird viel, viel stärker und viel, viel herrlicher sein, als das, was eigentlich jetzt an Sichtbarem bei uns zerbrochen werden kann. In dieser Trübsal, in der wir leben, sagt Paulus, da wächst die Sehnsucht nach dem Neuen. Und je mehr unser irdisches Leben abstreifen muss, hat man Heimweh und sagt, ich freue mich, bis mir Gott das Neue gibt in der Ewigkeit. Da kriegt man Heimweh nach der Ewigkeit. Und so hat ein Apostel Paulus gelebt. Wir seufzen, wir sind beschwert, wir wollten jetzt schon überkleidet werden mit dem Neuen. Mit dem neuen Leib, von dem ich vorher in der Schriftlesung gelesen habe, der in Schwachheit gesät wird und auferstehen wird in Herrlichkeit. Und nur noch, was am Ende bleibt. Wir haben davon gesprochen, was der Tod nicht zerbrechen kann, dann, was er zerbrechen darf, darf alles zerbrechen, was irdisch ist. Nur den Glauben, das Halten an Jesus kann er nicht zerbrechen. Das ist das Feste. Was bleibt am Ende? Was bleibt denn? Überhaupt nichts. Oder wie ist das? Wir sagen ja, was hat einer hinterlassen? Was hat einer zurückgelassen? Ein Erbe. Dann wird's Erbe verteilt. Dann kloppen sich die nettesten Familienangehörigen noch ums Erbe. Das ist schwierig, bis man's auseinander hat. Was hinterlässt einer noch? Den Ruf, einen guten Namen für die Familie. Was hinterlässt er noch? Was bleibt? Es bleibt gar nichts da. Doch es bleibt auch noch etwas. Was bleibt? Es ist nicht richtig, wenn wir nur von diesen irdischen Dingen reden, die bleiben. Paulus sagt, wir haben schon etwas und das bleibt heute bis in die Ewigkeit hinüber. Wir haben ein Pfand in der Hand und mit diesem Pfand leben wir. Das ist sein Heiliger Geist, den er uns gegeben hat. Und dieser Heilige Geist heute, der kann sich immer stärker ausweiten und den nimmt man sogar übers Grab hinaus mit. In dieses neue Leben hinein. Es ist nicht richtig, dass wir alles zurücklassen, alles hinterlassen. Etwas bleibt bis in dieses neue Leben hinein. Wenn wir heute diese Sehnsucht haben und sagen, wir wollen schon überkleidet sein mit dem Neuen, dann sagt uns Jesus, ihr kriegt heute ja schon meine Gabe mit. Diesen inneren Menschen, den er anfängt zu bauen, dieser innere Mensch, der sich zeigt in der Geduld, auch in schweren Leidenstagen, in der Liebe, in der Freude, obwohl der äußere Mensch zerbricht, wächst dieser innere immer stärker. Und das kann man erst in einem langsamen Leben, langsam gelebten Leben, auch gerade, wo abgestreift werden muss, lernen. Wie dieser innere Mensch wächst, dadurch, dass der Geist Gottes immer mächtiger wird in unserem Leben. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Vor dem Gericht, da haben wir Angst. Nein, wir haben keine Angst, wenn unsere Schuld vergeben ist. Dann können wir sagen, wir gehen auf diese Rechenschaftsablegung vor dem Thron Gottes fröhlich zu, weil wir jetzt wissen, was zählt und worauf es eigentlich in diesem Leben ankommt. Es kommt nicht darauf an, wie viel einer gearbeitet hat. Es kommt darauf an, ob er möglichst viel von Schätzen hat, die nicht vergehen. Und die er mitnimmt, von Früchten des Geistes, die bleiben. Fast bei jedem Kranken müssen wir ja fortwährend auf die Frage antworten, was soll ich jetzt eigentlich noch tun? Schauen Sie mal her, linke Seite gelähmt, was soll ich jetzt noch tun? Das ist doch eigentlich eine dumme Frage, wo uns Paulus so deutlich sagt, was wir tun sollen. Dass die Früchte des Geistes zunehmen, dass der innere Mensch wächst. Das ist eine ganz wichtige Entwicklungszeit. Gott kommt es doch nicht drauf an, wie viele Tassen eine Hausfrau abspült, auch im Alter, und wie viele Aktenvermerke hingemacht werden. Das ist doch nicht Gottes Zählung der Taten dieser Welt. Oder wie viele Schrauben einer angezogen hat am Fließband. Das ist schön, wenn wir dies in Treue erfüllen können. Er fragt uns doch, wie wir gewachsen sind am inneren Menschen. Das ist doch die Hauptsache. Hier ist doch die Entwicklungszeit unseres wirklich wichtigsten Teiles da, wie wir der Ewigkeit entgegenreifen. Und dann sollten wir Menschen helfen und uns selber helfen, ins Gespräch miteinander eintreten, wie das ist mit dem Reifen und Zunehmen. Wir haben neulich bei der Predigt von dem Jakobus über die Krankheit erst festgestellt, auch in vielen Gesprächen, die darauf gefolgt sind, wie viel unter uns mit Krankheit zu kämpfen haben. Junge Menschen, wenig über 20 Jahren, mit unheilbaren Leiden behaftet, die nicht wissen, wie lange sie die Last noch durchschleppen können, dass wir merken, da nimmt uns Gott schon in seine Schule und exerziert das mit uns und will diesen inneren Menschen reifen lassen. Und dann merken wir, worauf alles ankommt, dass ich in ihm gefunden werde, in ihm meine Hoffnung habe, dass ich seinen Geist nehme, dass ich im Glauben wandle, dass ich in diesem Vertrauen auf ihn blicke, dass ich fröhlich drauf zugehe auf diesen Tag, wo ich vor ihm erscheinen werde und wo ich Rechenschaft ablegen darf über mein Leben und sagen kann, Herr, ich darf es in deine Hand legen. Es kann mich niemand aus dieser Hand herausreißen. Aus dieser Hand des Siegers, der den Tod schon überwunden hat. Was soll meine größte Sorge im Leben sein? Haben viele von Ihnen einmal in jungen Jahren gelernt, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Amen. Und nun singen wir ein Lied, das von dem anderen Hiller stammt, in dem beschrieben wird, wie unsere Aufgabe in der Welt nur von Gott her kommen kann, ob er uns bald holt oder ob er uns noch viel Aufgaben gibt, ob wir länger bleiben sollen auf dem ungestümen Meer, aber nicht in der Flucht vor dem Tode, sondern nur in der Frage, wie können wir mehr für den Herrn wirken. 567, Vers 5 bis 7. Beten. Herr Jesus Christus, es wird uns so schwer, wenn wir so viel aus der Hand geben müssen, was uns Halt und Stütze war. Wir danken dir, dass du uns zeigst, dass du es ganz bewusst uns aus der Hand schlagen lässt, dass wir uns nicht auf Stützen zu lehnen brauchen, wo du uns selbst
der einzige Halt bist in deinem Sieg über die Todesmächte. Und wo du uns hältst, können wir nicht mehr versinken. Wo wir auf dich schauen, gehen wir nicht mehr unter. Was es auch sei, was uns jetzt bewegt und ängstet. Auch im Blick auf die kommende Woche und alle unsere Aufgaben. Wir lassen uns von dir in diese Aufgaben hineinstellen und gehen hin in deinem Namen und wissen, dass du uns sendest und dass du ein mächtiger Herr bist und dass du uns loslösen kannst. Ja, Herr, wenn so viel an äußeren Dingen bei uns zerfallen, zerbrechen, weggehen und uns aus der Hand genommen werden, dann lass den inneren Menschen, den neuen Menschen nach deinem Bild immer mehr wachsen. Lass uns zunehmen an dem, was dein Geist an Früchten bei uns treiben will. Und setze unser Leben und uns zum Segen für viele. Wir möchten dich bitten, dass du uns so nimmst mit unserer Lebenskraft und auch mit unserem zerbrechlichen irdischen Leben. Ja, Herr, und lass unseren Glauben zur Klarheit kommen, dass wir allein im persönlichen Vertrauen auf dich geborgen sind und Frieden haben. Geh du jedem von uns nach, bis er in dir ganze Ruhe und ganzen Frieden gefunden hat. Sei jetzt auch bei allen Trauernden und Einsamen. Mach du sie fröhlich in deinem Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Den letzten Vers vom Lied 250.
Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ich voller Freude und Segen seh auf das Sonnenschein. Die Sonne geht mir erwachen, ich schreie Jesus nicht.
Auf Ihrem Platz lag dieser Zettel. Was will ich damit? Wir wollen das nicht immer abkündigen. Was auf dem Zettel steht, das geben wir hier nicht mehr bekannt. Neulich sagten ein paar, ja, das habe ich natürlich nicht gelesen. Ja, das können wir nicht vermeiden. Ich glaube, es wäre nicht recht, wir würden unseren Gottesdienst mit zu viel Äußerlichkeiten belasten. Alle wichtigen Einladungen, alle wichtigen Nebenveranstaltungen, die sind alle hier aufgeführt und wir möchten sie mit Freuden dazu einladen. Deshalb haben wir es hingelegt. Wir freuen uns, wo Sie Zugang finden, auch in eine der Gruppen hinein. Immer für 3-4 Wochen ist alles hier aufgeführt, auch die Predigttexte und alles, was dazugehört, bis hin zu den Dankgrüßen. Am heutigen Sonntag ist auch ein neuer Gemeindebrief da, der durch den Gemeindedienst verteilt wird. Ich möchte alle Helfer im Gemeindedienst bitten, die Mappe nachher im unteren Saal drüben mitzunehmen. Auch die in ihrer Mitte, die uns einmal helfen, eine Mappe einmal austragen. Es ist wichtig, dass wir in den Häusern grüßen. Wir haben immer eine sehr große Anzahl unversorgter Bezirke. Und das ist so ein kleiner Missionsdienst, mit dem Gemeindebrief in den Häusern zu grüßen. Wir freuen uns, wenn Sie uns einmal eine Mappe abnehmen. Dann gehen Sie auch bitte im Anschluss hinüber. Die von auswärts, die keinen Gemeindebrief durch den Gemeindienst bekommen, können am Ausgang auf dem Stuhl oder an dem Tisch drüben einen mitnehmen. Es sind jetzt schon alle Advents- und Weihnachtsdienste dort aufgeführt. Unser Opfer heute ist für eine Missionsstation.
die die Liebenzeller-Mission errichten muss in Neuguinea. Die einheimische Kirche hat die Liebenzeller-Mission gebeten, dort im Sumpfgebiet in einem ganz schwierigen Klima eine neue Station zu eröffnen. Sie haben dort die Einheimischen selbst einen Flugplatz angelegt. Nun soll ein kleines Hütlein dort errichtet werden. Und wir wollen auch im Gebet dahinter stehen, dass dort ein Aufbruch geschieht, dass Menschen zum Glauben kommen, in den entlegensten Gebieten der Welt der Name Jesu verkündigt wird. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Und nun wollen wir auch um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.